NDR 1 Niedersachsen.
Unterwegs mit Prominenten.
Wir haben uns heute verabredet mit dem Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen, mit Stefan Weil, früher Oberbürgermeister hier in der Stadt. Herr Weil, wir stehen hier vor dem Kaiser Wilhelm und Ratsgymnasium, weil Sie hier mal zur Schule gegangen sind. Aber bevor wir auf das Thema kommen, würde ich Sie erst mal fragen, Sie haben heute, glaube ich, doch schon einen recht langen Tag gehabt. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Der fing vor allen Dingen ganz ungewöhnlich früh an. Ich organisiere mir gelegentlich Ausbrüche aus meinem Terminkalender und dann mache ich Kurzpraktika. Also gewissermaßen ziehe ich mir die Berufskleidung von anderen Menschen an. Und heute war ich in der Backstube, habe also in Hambüren im Landkreis Celle mitgeholfen. Ob ich dort wesentlich geholfen habe, weiß ich nicht, aber für mich war es wirklich hochinteressant und ja, deswegen musste ich früh aufstehen.
Was haben Sie denn gebacken?
Es gab zum Beispiel Haferkrostis oder ich kann Ihnen auch sehr gut den Butterkuchen empfehlen, der da heute in der Feinbäckerei Rausch zum Angebot steht.
Herr Weil, ist das so Ihr Versuch oder ein Versuch, die Bodenhaftung zu behalten?
Ja, kann man so sagen. Ich habe tatsächlich festgestellt, als ich aus dem hannoverschen Rathaus, wo man als Oberbürgermeister ja automatisch jede Menge Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern hat, in die Staatskanzlei gegangen bin, wenn ich nicht aufpasse, dann werde ich ruckzuck eingemauert von offiziellen Terminen und dann habe ich mit, wenn man so will, normalen Menschen relativ wenig zu tun.
Gut. Ich sagte schon, wir stehen hier vor dem Kaiser Wilhelm und Ratsgymnasium. Ist ja eigentlich ein komplizierter Name, ne?
Ja, zu meiner Zeit war es auch einfacher. Da hieß die Schule einfach KWG, Kaiser Wilhelms Gymnasium. Das war eine preußische Gründung nach der Eroberung Hannovers durch die Preußen 1866. Gewissermaßen die Alternative zum alteingesessenen Ratsgymnasium in Hannover, ein altsprachliches Gymnasium. Meine Eltern sind mit meinem Bruder und mir 1965 nach Hannover gezogen.
Da waren Sie sechs?
Ja, da war ich fünf, sechs Jahre alt. Okay. Und ich bin in Hannover eingeschult worden, hier in demselben Viertel, das bezeichnenderweise Hindenburg-Viertel heißt, nämlich deswegen, weil der frühere Feldmarschall und Reichspräsident Hindenburg hier einige Jahre seines Rentnerdaseins gepflegt hat. Es ist ein gut bürgerliches Wohnviertel damals gewesen, das hat sich sehr verändert.
Da wollte ich gerade drauf hinaus, gut bürgerliches Viertel. Was waren denn Ihre Eltern? Waren die so gut situiertes Bürgertum?
Ja, mein Vater war Diplom-Ingenieur. Er war in der Erdgas-Erdölindustrie tätig.
BEB?
BEB und heute ExxonMobil, also eine Tochter insbesondere der damaligen Esso. Meine Mutter war Volkswirtin, aber als die Kinder gekommen sind, ist sie zu Hause geblieben, wie damals ja viele Frauen. Ja, und so bin ich in einer sehr bürgerlichen Familie aufgewachsen, aber ich würde sagen, gut bürgerlich. Also ich habe eine Menge Tugenden des deutschen Bürgertums mitbekommen.
Wie groß war die Familie? Sie hatten zumindest noch einen Bruder, den kenne ich ja sogar.
Ja, ich habe einen Bruder, der ist 6 Jahre älter als ich. Ja, und meine beiden Eltern und ich, das ist die Familie.
Ja. Sie haben viele Tugenden mitbekommen. Das möchte ich natürlich gerne noch ein bisschen genauer wissen als Sozialdemokrat und bürgerliche Tugenden. Wie geht das?
Naja, ich finde schon, es ist eine bürgerliche Tugend, dass man sich versucht, Bildung anzueignen. Also, dass man versucht zu verstehen, was passiert eigentlich in unserer Umwelt. Und ich bin auch immer noch der Überzeugung, dass gute Bücher dabei sehr helfen.
Sie lesen gerne, ne?
Ich lese ausgesprochen gern und ausgesprochen viel. Also Bücher sind für mich ein ganz wichtiger Teil meines Lebens und das hängt, glaube ich, auch schon mit der Prägung zu Hause zusammen. Meine Mutter war sehr theaterbegeistert und hat mich als Kind damit auch angesteckt. Und so könnte man, glaube ich, vieles sagen, was das Thema Bildung angeht. Aber ich glaube, dass insbesondere meine Mutter mir auch sehr früh beigebracht hat, du musst dich auch engagieren. Es reicht nicht nur zu Hause auf dem eigenen Hinterteil zu sitzen. Mhm.
Aber nochmal, Sozialdemokratie, wir haben gerade den 1. Mai hinter uns. Da geht es ja nicht so sehr um Bildung, sondern da geht es auch ein bisschen um Parolen und Propaganda. Man will die Klientel der Sozialdemokratie ansprechen, die es mit Bildung auch nicht so sehr am Hut hat.
Ja, wissen Sie, soziales Denken, das gibt es ja auch jenseits von 1. Mai-Kundgebungen. Meine Mutter hat mich zum Beispiel 1972 angesteckt mit ihrer Begeisterung für Willy Brandt und die Sozialdemokratie. Und seitdem, kann ich sagen, seit dem Jahr 1972 fühle ich mich auch als Sozialdemokrat. Wir stehen ja hier vor meiner alten Schule. Die war nun wirklich stockkonservativ, darf man sagen. Und es gab nicht so ganz viele, die sich offen zum Bundeskanzler Willy Brandt und zur Ostpolitik bekannt haben. Und ich weiß noch, dass ich damals ganz stolz, voller Bekennermut mit meiner Plakette Willy wählen in der Schule herumgelaufen bin.
Sind Sie ein linker Sozialdemokrat?
Ach, ich war Juso und sagen wir mal, Ich konnte mir, als ich Juso war, auch noch andere Dinge jenseits von Helmut Schmidt vorstellen. Aber ich glaube, ich war eigentlich immer ein ziemlich normaler Sozialdemokrat. Und normale Sozialdemokraten, wenn sie jung sind, dann gehen sie auch einen Schritt weiter. Und das ändert und relativiert sich dann, wenn sie ein bisschen älter werden.
Sie haben sich mal als linken Schüler bezeichnet und irgendwo gesagt, dieser linke Schüler Weil, der wäre jetzt nicht ganz zufrieden mit dem Erwachsenen Weil.
Definitiv. Das ist das, was ich meine. Dass junge Leute wirklich auch ganz andere Ansprüche haben und dass sie sich nicht in erster Linie beeindrucken lassen von allen möglichen Sachzwängen, denen man so begegnet und die man später vielleicht auch sehr viel bewusster wahrnimmt. Das ist ja so und das muss auch so sein. An der Schule war ich definitiv ein Linker, aber das ist sehr relativ, wenn große Teile der Schule und der Lehrerinnen und Lehrer deutlich weiter rechts stehen.
Gibt es etwas, woran Sie sich in dem Zusammenhang erinnern? Wir wandern jetzt gerade auf das Tor der Schule zu. Gab es irgendwas, womit Sie mal angeeckt sind oder fast einen Verweis bekommen hätten?
Also es gab zwei unterschiedliche Sachen. Das eine war innerhalb der Schülerschaft. Also das KWG war eine konservative Schule und das war eine Hochburg der Schülerunion. Ich habe gemeinsam mit anderen eine linke Schülergruppe gegründet und gegen die Schülerunion bei der Schülervertretung kandidiert. Also mir haben damals die Vertreter, nein, das war in dieser Schule für eine linke Schülergruppe nicht möglich, aber wenn ich mich recht entsinne, haben wir ein sehr achtsames Ergebnis erzielt. Mehr konnte man da wirklich nicht erwarten. Und wir haben teilweise außerordentlich kritische Diskussionen mit Lehrern gehabt, übrigens auch mit solchen, die wirklich vom alten Schlag waren. Also ich kann mich noch an Lehrer erinnern, die gewissermaßen mit glänzenden Augen von ihren Weltkriegserfahrungen berichtet haben und das haben wir sehr deutlich problematisiert.
Mhm. Schön, Herr Weil. Wir gehen mal ein paar Schritte weiter, vom Parkplatz weg auf die Schule zu. Und es wartet ja schon jemand auf uns, nämlich die Direktorin der Schule, Ruth Völker, die aber nicht aus Ihrer Zeit stammt, denn Sie haben ja das Abitur schon 1977 gemacht. Wie lautete denn der Titel Ihres Deutschaufsatzes?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, es war etwas von Franz Kafka, aber ich bin nicht ganz sicher.
Okay. Bedeutet das irgendwas, dass Sie sich daran nicht mehr erinnern können?
Ja, wahrscheinlich, dass ich meine Schulzeit auch zu Teilen erfolgreich verdrängt habe. Also, ich weiß
Waren
noch,
Sie denn ein guter Schüler?
Oder? Nein, ich war bis zur 11. Klasse alles andere als ein guter Schüler. Definitiv keine große Leuchte. Und es gab auch immer wieder Schuljahre, wo im Februar meine Eltern einen Brief von der Schule bekommen haben, den man wohl üblicherweise einen blauen Brief nennt. Ich war einer von denjenigen Schülern, für die war die 11. Klasse Gold wert. Die 11. Klasse dient ja in hohem Maße damals wie heute auch der Wiederholung. Das war genau, was ich brauchte. Und danach...
Sie haben die wiederholt?
Nein, nicht wiederholt. Ich habe die in der 11. Klasse wird viel Stoff wiederholt, der eigentlich vorher durchgenommen wird. Und das war sozusagen genau die Wiederholung, die ich brauchte. Mit dem Ergebnis, dass ich anschließend ein sehr anständiges Abitur gemacht habe.
Durchschnitt?
Zu meiner eigenen Überraschung. 2,1. Das war was wert.
Das war was wert. Dann haben Sie ja Jura studiert.
Dazwischen habe ich noch Zivildienst gemacht.
Ah ja, das sollten wir nicht vergessen.
Da können wir nachher auch noch vorbeigehen, obwohl es das einschlägige Krankenhaus dort nicht mehr gibt.
Da haben Sie Ihre Frau auch kennengelernt.
Das ist wahr, ja. Im Zivildienst habe ich meine Frau kennengelernt. Ich habe Zivildienst gemacht in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, in der alten Kinderheilanstalt hier in Hannover in der Ellernstraße. Und meine Frau war damals eine junge Kinderkrankenschwester.
Ah ja. Gut, jetzt sind wir hier in der Pausenhalle des Kaiser Wilhelm und Ratsgymnasium. Ich muss mal fragen, Wilhelm bezieht sich auf Wilhelm I oder Wilhelm II?
Wilhelm I.
Ja, das tröstet mich.
Die Preußen haben natürlich als Eroberer zeigen wollen, wer sie sind. Und deswegen haben sie ihren König zum Namenspatron gemacht.
Wir stehen hier vor so einer Informationstafel. Das Schulprofil wird hier angezeigt. Und ich sehe, dass es ja hier eine weite Verzweigung aller Möglichkeiten gibt. Sprachenprofil, Mathematik, Musik und Kunst, Geologie oder Geografie und so weiter. Gab es das auch schon zu Ihrer Zeit?
Nein, ich habe das wesentlich einfacher Erinnerung. Bei uns war das höchste der Gefühle, wenn ich mich recht entsinne, dass wir zwischen unterschiedlichen Deutschkursen auswählen konnten. Aber das war es dann auch schon. Das scheint mir auch einigermaßen unübersichtlich, was ich hier sehe.
Okay. Haben Sie auch Latein und Griechisch gehabt?
Ja, natürlich. Das große Latinum und das große Graecum habe ich gemacht.
Bellum Gallicum fängt wie an?
Gallia est omnes divisa in partes tres quarum unum. da hört es schon auf.
Sehr gut, sehr
gut. Aiam Aquitani tertiam qui exorum lingua celte nostra Galli appellantur.
Hat Ihnen dieses Wissen etwas genützt in Ihrer Laufbahn als Politiker?
Latein definitiv ja, als Jurist und auch als Politiker, weil Latein bringt einem sehr gut logisches Denken bei und Das hilft in vielerlei Hinsicht. Altgriechisch hätte ich nicht gebraucht und das war eher vertane Zeit auf die ganze Lebenszeit gerechnet.
Lassen Sie uns mal reingehen zu Frau Völker, damit sie nicht wartet. Ich glaube, das ist hier, ne? Ja. Klopfen wir mal an, Sekretariat. Klopf. So, wir sind da. Hallo Frau Völker.
Guten Tag, das ist ein Überfall.
Darf ich vorstellen, der Ministerpräsident.
Ja, guten Morgen. Hallo, guten Tag. Frau Völker, das war mir jetzt nicht klar, dass wir hier bei Ihnen angekündigt sind, aber alles gut. Also wenn Sie nicht gestört sind, dann sollte alles recht sein.
Nein, ist alles gut.
Schön. Frau Völker, vielleicht ein paar Worte zu Ihrer Schule. Ja. Wir haben schon kurz, Herr Weil und ich, darüber gesprochen, dass es hier eine große Ausdifferenzierung gibt.
Ja? Was meinen Sie mit Ausdifferenzierung?
Ja, an Möglichkeiten, Wahlmöglichkeiten für die Schüler.
Im Vergleich mit dem Schulalltag der 70er Jahre.
Genau.
Sie sind viel zu jung, um das beurteilen zu können.
Herr Weil, Frau Völker hat irgendwas gesagt von, das könnte ein bisschen unübersichtlich sein.
Ist es das? Also wir sind eine Profilschule, sage ich jetzt mal so. Wir haben Profile, natürlich die üblichen Profile in der Oberstufe, die jedes Gymnasium hat. Aber wir haben für die Unterstufe auch Profile. Neben dem, was man vom KWR kennt, das Lateinprofil, das altsprachliche Profil, mit Latein ab Klasse 5 bieten wir seit einigen Jahren auch ein Mars-Profil an. Das steht für musisch-künstlerischer Zweig. Und wir bieten in der Mittelstufe natürlich die Fortführung des altsprachlichen Profils in Form des Faches Griechisch an. Und natürlich, ich glaube, Herr Weil hatte auch Griechisch, nehme ich mal an.
Aber hallo.
Das war damals auch noch für alle verpflichtend. Das ist mittlerweile eben im Rahmen der Wahlmöglichkeiten Schülerinnen und Schüler möglich.
Das trauen Sie sich nicht mehr so richtig.
Na, das würde ich nicht sagen, das trauen wir uns nicht, aber es ist natürlich eine Frage von Interessen und Bedarfen.
Wird denn Latein noch gewählt?
Latein müssen alle bei uns an der Schule wählen, also es ist zweite Fremdsprache bei uns an der Schule.
Ich meine als Abschluss nachher, kann man doch einen Abschluss, ein Abitur machen.
Also Sie können
machen,
natürlich, wir haben regelmäßig Leistungskurse in Latein, auch in Griechisch und auch große Leistungskurse. Das sind natürlich immer die, die von Anfang an viel Spaß und Freude an der Sache mitbringen. Aber das gehört zu einem altsprachigen Gymnasium dazu, dass wir selbstverständlich Abiturkurse in beiden Fächern noch haben.
Frau Völker, was würden Sie dem Ministerpräsidenten heute raten? Er ist jetzt Schüler, er ist jetzt 10 oder so, ne? 10 Jahre alt. Wo würden Sie ihn reinstecken? In welchen Bereich?
Das kann ich nicht sagen. Wenn ich Herrn Weils Eltern da hätte, was ja im Prinzip meine Klientel ist, die fragen mich dann und dann sage ich immer, sie sollen ihr Kind beobachten. Ist es ein Kind, das sehr analytisch begabt ist, dann würde ich sagen, packen Sie es auf jeden Fall in eine Klasse mit Latein ab Klasse 5. Wenn es ein Kind ist, das vielleicht so die ersten Schritte in Richtung Fremdsprache macht, das in der Grundschule noch nicht so ganz firm mit Englisch geworden ist, dann würde ich sagen, lieber noch nichts Neues, lieber erstmal Englisch. Und wenn Sie ein Kind haben, das vielleicht schon singt, das gerne bastelt, das sehr kreativ ist, dann würde ich sagen, fangen Sie bei uns mit der Mars-Klasse an.
Ist der Stefan Weil? Gerne basteln, Musik? Wie sagen Sie mal?
Weiß ich nicht.
Nicht wirklich.
Das sagen Sie selber.
Nicht wirklich. Also bei dem, was Sie eben beschrieben haben, würde ich sagen, wahrscheinlich hätten Sie meinen Eltern empfohlen, lassen Sie den Jungen mal mit Latein anfangen.
Herr Weil, ich merke schon, Sie haben eigentlich eine ganz gute Erinnerung an Ihre Schule. Ne? Kein Gruseleffekt, wenn Sie
verstehen. Naja, ich habe mich schon sehr an meiner Schule gerieben und ich war offen gestanden froh, als es vorbei war. Aber je älter ich werde, desto mehr habe ich den Eindruck, die hat mir auch ein gutes Rüstzeug mitgegeben.
Und was war es? Warum waren Sie froh, als es vorbei war?
Na, ich sage ja, das KWG hatte wirklich eine sehr konservative Prägung. Und ich war ein bisschen widerspenstig. Ne?
Gut, vielen Dank nochmal, Frau Völker. Ja, machen wir Schluss und wandern weiter.
Entschuldigung für den Überfall.
Das macht überhaupt nichts.
Tschüss. Tschüss, Herr Otto. Herr Weil, wir haben jetzt so viel gehört schon über Ihre Schullaufbahn und die Tücken, die das auch mit sich brachte. Und überhaupt schon so viel erfahren auch über Ihren Tagesablauf und gehen jetzt gleich mal weiter zu Ihrem früheren Elternhaus und vielleicht sogar noch zu Ihrer Volksschule. Aber bevor wir das alles machen, sollten wir ein bisschen Musik hören. Was soll es sein, Herr Weil?
Also ich habe mir gedacht, wenn wir schon jetzt die ganze Zeit über Hannover reden, dann gibt es guten Hannover-Rock. Und vielleicht fangen wir mal an mit Heinz Rudolf Kunze, Lola.
Schön, spielen wir.
Ich traf sie in einem Imbiss in Dortmund Nord. Es roch stark nach Schaschlik und ein bisschen nach Abort und sie hieß Lola. Ella, Ella, Lola. Ich sagte, darf ich bitten oder wollen wir es tanzen? Sie wurde rot und rötte wie ertappte Immansen in ihre Cola. Ceo, Ella, Cola. La, 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 Lola. Und seh ich nicht grad aus wie Arnold Mitteregger? Ich führe, sagte sie, das klang wie Alfred Träger, meine Lola. Ella, Ella, Lola.
langsam abhanden. An der Neonröhre hingen vergammelte Girlanden. Wenn ich umfiel, baute sie mich immer wieder auf, bis sie sagte: So, mein Sohn, jetzt gehen wir zu mir rauf. Wenn ich von bin, bin ich kein Fall für Carmen. Doch sie nahm mich unter Arm, sie kannte kein Erbarmen, meine Lola. La, la, la.
Unterwegs mit Prominenten, heute mit Stefan Weil, dem niedersächsischen Ministerpräsidenten. Wir waren schon an seiner früheren Schule, dem Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium, und wandern jetzt wohin, Herr Weil?
Jetzt gehen wir im Grunde genommen den Weg, den ich nach der Schule nach Hause gegangen bin. Also ich habe etwa 5 Minuten entfernt vom KWG in Hannover gewohnt, im Zooviertel oder Hindenburgviertel, ganz wie man will, in der Löwenstraße.
Sind Sie mit dem Rad gefahren?
Nö. Das brauchte ich nicht, weil, wie gesagt, diese 5 Minuten, die waren zu Fuß eigentlich auch immer ganz nett. Das war ja kein Weg. An dem Weg habe ich eigentlich gute Erinnerungen, vor allen Dingen immer an den Rückweg.
Den Rückweg, ja, das geht vielen Schülern so, glaube ich. Was haben Sie denn so als Schüler noch gemacht, wenn Sie nun mal gerade nicht in den Gemäuern dieser Schule waren? Ich glaube, Fußball, Sport,
das ja, war auch damals. Ja, ich war tatsächlich immer ein sehr begeisterter Fußballer. Daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Mit der Einschränkung, dass ich damals natürlich viel mehr gespielt habe als heute. Ich war sehr aktiv in der Kirche, also in der katholischen Jugendarbeit. Ich habe mich für Politik interessiert, ich habe viel gelesen. Ich hatte viele Freunde und ich habe viele davon bis heute. Also ich habe gute Erinnerungen an meine Jugend.
Kirche, Messdiener gewesen?
Ja.
An der, wie heißt die Kirche hier?
Elisabethkirche, die ist inzwischen leider keine selbstständige Gemeinde mehr, wie das so vielen katholischen Kirchen gegangen ist. Mhm. Aber ich war in der Zeit in den 70er Jahren sehr aktiv da, habe begonnen, wie gesagt, als Messdiener nach der Kommunion. Und das ging so weiter bis zu meinem 17. Lebensjahr, würde ich mal vermuten, dass ich mich da sehr getummelt habe.
Jetzt sind Sie nicht mehr Kirchenmitglied.
Ja, es gab dann wirklich eine Phase, in der ich immer mehr Distanz auch, ich sag mal, zur katholischen Amtskirche entwickelt habe. Ich hatte immer riesen Respekt vor den Menschen, die mir da begegnet sind. Aber ich hatte kein Verständnis, damals nicht, auch heute fällt es mir schwer, für die Vorgabe des Zölibats oder für bestimmte Lehrmeinungen, zum Beispiel zur Familienplanung. Und in den 80er Jahren bin ich dann unter anderem deswegen dann auch mal aus der katholischen Kirche ausgetreten, wobei, wenn man so katholisch erzogen worden ist wie ich, dann hilft das nur sehr begrenzt. Dann fühlt man sich unverändert als Mitglied der katholischen Kirche.
Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das kommt noch daher, wenn Sie an bestimmte Dinge denken, wo Sie merken, da haben Sie ein Problem mit? Ist das wirklich eine Sozialagentur für Sie gewesen?
Ich glaube, dass mein Verhältnis zu sozialem Engagement unter anderem davon geprägt ist. Also wir haben zum Beispiel in der Jugendarbeit uns auch wirklich sehr sozial engagiert, so Seniorenfahrten organisiert und was man damals alles so gemacht hat. Und davon habe ich mir ganz bestimmt viel mit rübergenommen. Also das ist eine Prägung, die wird man nicht los.
Hat die Kirche Sie mehr geprägt als die Schule?
Das wäre wahrscheinlich schon eine Übertreibung. Das ist so eine Mischung gewesen. Am meisten geprägt worden, denke ich, bin ich durch mein Elternhaus. Meine Schule hat mir eine gute Bildung und einen gewissen Widerspruchsgeist geholfen zu bekommen. Ja, und in der Kirche habe ich wahrscheinlich eine Menge Gemeinschaft kennengelernt und das war auch gut so.
Kann es sein, dass sich dieser Widerspruchsgeist ein bisschen gelegt hat?
Nee, das scheint nur so. Ich habe nur gelernt, dass es noch besser ist, anstatt Widerspruch zu üben, zu versuchen, selbst Einfluss zu nehmen und zu gestalten.
Also mir liegt es ja auf der Zunge, da doch schon mal vorzugreifen und auf VW zu kommen.
Ich weiß zwar nicht, was Volkswagen mit der katholischen Kirche zu tun hat, aber probieren Sie es mal.
Werde ich versuchen, Ihnen zu erklären. Nein, einfach Thema Widerspruchsgeist. Also ein bisschen Profil des niedersächsischen Ministerpräsidenten im Zusammenhang mit der Abgasaffäre habe ich da vermisst. Wo war da Ihr Widerspruchsgeist?
Ja, der niedersächsische Ministerpräsident hat vor allen Dingen auch Verantwortung für viele tausend Arbeitsplätze in Niedersachsen. Und der versucht, er wirklich sehr gerecht zu werden. Es gibt ja bekanntlich das Beratungsgeheimnis, das mich daran hindert, aus Sitzungen herauszuplaudern. Würden Sie das wissen, dann wären Sie vielleicht etwas beruhigter.
Aber es geht doch um Gesundheit. Arbeitsplätze sind das eine, aber die Gesundheit der Bevölkerung ist das andere. Haben Sie da nicht eine besondere Verantwortung?
Ja, die haben wir. Und ich glaube, dass Volkswagen eine Menge jetzt getan hat, um wirklich schlimme Fehler zu korrigieren. aber es ging damals und es geht auch immer noch darum, dass das Unternehmen insgesamt auf einem guten Kurs bleibt. Ohne Sie unterbrechen zu wollen.
Nee, gerne.
Das ist die Löwenstraße und da, wo das Gerüst steht, da haben wir damals gewohnt.
Sollen wir da nicht mal hingehen?
Das können wir gerne machen.
Das ist ja direkt an, ist das die Eilenried? Nein.
Doch, das ist die Eilenried.
Das ist die Eilenried, ja. Genau. Ist ja wunderbar. Also muss ich sagen, ich beneide Sie nachträglich.
Ja, das war schön hier.
Weil
damals war es eben ein reines Wohnviertel. Und heute sind sehr, sehr viele Büros dabei. Okay. Ja. Hat schon Strukturwandel
hier gegeben. Oder?
Viele Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfer und so weiter.
Ja, ja, die Eilenriede, das muss ja für Sie ein Schatz, ein Kleinod gewesen sein.
Ich glaub gar nicht, dass ich in der Eilenriede so oft gewesen bin. Also Fußball haben wir woanders gespielt.
Wo?
Och, das war zum Beispiel auf dem Sportplatz von der Schule. Also wir hatten unsere Bolzplätze und die waren weniger in der Eilenriede als anderswo.
Aber Radfahren?
Ja, aber nochmal. Also
erste glaube, Liebe?
Die erste Liebe, die fand auch nicht in der Eilenriede statt. Nein, sondern im Partykeller, ja, wie sich das damals gehört hat. Also die Eilenriede war immer da, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da ständig drin rumgelaufen wäre.
Okay, das haben Sie gar nicht so wahrgenommen als gut. Ich muss sagen, wunderbare Ecke hier. Lauschig, blühende Flieder, viel Grün, Vorgärten, nur zweistöckige Gebäude. Das ist das, was man sich eigentlich wünscht, oder?
Das stimmt. Und das Eckhaus da hinten, das ist zu meiner Zeit das Hauptquartier des kommunistischen Bundes Westdeutschland, KWW, gewesen.
Ja.
Und,
da sind Sie nicht Mitglied gewesen?
Da bin ich definitiv nie Mitglied gewesen. Und da konnte man dann manchmal am 1. Mai erstmal morgens irgendwelche Gesänge hören.
Aha, gut. So, jetzt sind wir, glaube ich, vor Ihrem früheren
Elternhaus. Das daneben ist es dieses ganz schmale Haus.
Ah, so ein schmales war das nur. Ja. Aber das ganze Haus hatten Sie?
Nein.
Ja.
Das ist eine Maisonette-Wohnung gewesen. Also es gab da oben noch ein Zimmer mit diesem Balkon. Aber wir haben dann eine schöne Zeit gehabt.
War das eigentlich eine Eigentumswohnung?
Nein.
Sie haben in einer Mietwohnung gelebt?
Aha.
Ja, weil Sie sagten, gut bürgerlich.
Nö. Also meine Eltern waren nicht reich. Es war wirklich alles okay, aber es waren keine reichen Leute. Mhm.
Jo, wir wandern weiter aus der Löwenstraße raus. Und wo gehen wir jetzt hin?
Sie haben jetzt im Grunde die freie Wahl.
Weil die Kirche so in der Nähe ist, würde ich sagen, gehen wir da hin erstmal.
Alles klar. Gut, gerne.
Und vorher gibt es noch mal eine Musik. Und das soll Ihrem Wunsch gemäß was sein?
Na, das passt natürlich so zu einem Spaziergang in die Vergangenheit. Passt der Fury in the Slaughterhouse noch mal. Richtig guter Hannover Rock. Won't forget these days.
Wird gemacht, Herr Weil. Unterwegs mit Prominenten, heute mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten haben wir uns verabredet, mit Stefan Weil. Jetzt machen wir uns auf zur Elisabethkirche, wo, Herr Weil, Sie auch als Messdiener waren, richtig?
Ja, das stimmt. Ich bin sehr katholisch erzogen worden und nach der Kommunion habe ich dann als Messdiener angefangen, in den Gottesdiensten zu assistieren.
Ja, Kirche und Schule. Was waren denn weitere Eltern, sagten Sie schon, als wichtige Sozialisationsfaktoren. Gab sicher Freunde, einen Freundeskreis, ne, der für Sie auch sehr wichtig war.
Ja, der fand vor allen Dingen innerhalb der katholischen Jugendarbeit statt. Mhm. Wir hatten damals sehr fortschrittliche Kapläne. Und das hat sich dann insbesondere darin ausgedrückt, dass dort offene Jugendarbeit zugelassen wurde. Das waren dann alles Jugendliche in einem widerspenstigen Alter, die alles Mögliche gemacht haben, was die Erwachsenen vielleicht gar nicht so witzig fanden. Also ich kann mich an wilde Feten erinnern, die natürlich nicht so ganz leise geblieben sind und wo dann irgendwann mal die Polizei auf der Matte stand. Und der Kirchenvorstand war sehr besorgt, aber mein Kaplan hat das durchgefochten und dafür gesorgt, dass seine Jugendlichen das weitermachen können. Ja, dafür bin ich bis heute dankbar. Das war eine wichtige Erfahrung.
Sie waren ja einer, ein Früchtchen.
Nö, ich glaube, ich war an der Stelle ziemlich normal. Ich glaube, solche Erfahrungen machen fast alle Jugendlichen, würde ich Ihnen jedenfalls wünschen.
Aber wie kommt es, Herr Wald, dass so wenig von dem geblieben ist? Sie haben ja so das Image des Biederen.
Vielleicht,
ist das eine Maske?
Ich glaube, dass es den allermeisten Erwachsenen so geht, dass sie sich im Laufe eines längeren Lebens verändern. Dass ich mich im Kern verändert hätte, das glaube ich eigentlich nicht. Aber es wäre auch ein bisschen albern, ehrlich gesagt, wenn ich mit 58 Jahren versuchen wollte, nach wie vor so leicht pubertäres Verhalten an den Tag zu legen. Also das vermeide ich lieber.
Schmerzt es Sie denn manchmal, das Zeitungsschreiben, der biedere Weil?
Nee, und zwar deswegen, weil manche dieser Beschreibungen verkennen, was der eigentliche Erfolgsfaktor in der Politik ist. Der besteht nämlich darin, dass andere Leute einem vertrauen. Und dass sie meinen, der ist glaubwürdig, da kann ich mich drauf verlassen. Und deswegen würde ich sagen, das, was manche, besonders kluge Leute, vielleicht als Kritik meinen, kommt in den Ohren von anderen Menschen, die durchaus bei Wahlen entscheiden können, recht positiv an. Und vor allen Dingen, ich fühle mich ja selbst wohl in meiner Haut und ich werde jetzt nicht anfangen, mich so zu verhalten, wie es zwar mir selbst nicht entspricht, aber möglicherweise dem entspricht, was andere haben möchten.
Das heißt aber nicht, dass man als Wähler kein Vertrauen haben kann zu Politikern, die nicht bieder sind.
Naja, ich würde mal sagen, dass ich dich unbedingt dem größten Schreihals das größte Vertrauen entgegenbringen würde, ganz persönlich. Wer wem vertraut, das ist ja jedermanns und jeder Fraus Sache. Aber nach meinem Eindruck empfiehlt es sich, durchaus genauer hinzuhören.
Merkel ist ja auch auf eine Art bieder.
Das haben Sie gesagt. Also diese Zuschreibungen sind ja relativ, sagen wir mal, oberflächlich. Im Zweifel ist jeder ein bisschen anders als das Bild, das in der Öffentlichkeit gezeichnet wird.
Wie sind Sie denn wirklich?
Ich gebe mir wirklich große Mühe, anständig durchs Leben zu kommen. Also ich will Spaß haben, aber ich will auch immer den Eindruck haben, dass ich am nächsten Morgen in den Spiegel gucken kann. Und auf diese Art und Weise bin ich eigentlich sehr gut gefahren. Mhm.
Wir wandern noch durch die Seelhorststraße, richtig?
Ja.
Und vor uns ist jetzt schon die Kirche oder nee, ist sie nicht. Noch nicht?
Das Aha. war früher das alte Vinzenzstift, ein Krankenhaus, das heute in Kirchrode liegt. Aha. Aber auch eben ein katholisches Krankenhaus. Und in der Nähe ist dann die katholische St. Elisabeth-Kirche. Es ist auch so ein Beweis dafür, wie sich so ein Stadtviertel ja, im Laufe der Jahrzehnte deutlich verändert. Vieles, was ich in meiner Jugend so kennengelernt habe, steht zwar noch als Gebäude, hat aber einen ganz anderen Inhalt.
Schmerzt nicht, dass sich so viel verändert hat?
Ach was, nein. Ich finde das völlig normal und ich freue mich im Gegenteil, dass ich immer das Glück hatte, ja, ganz tiefe Wurzeln in Hannover schlagen zu können. Ich kenne hier wirklich viele Ecken und habe ganz viele Erinnerungen, die ich damit verbinde.
Sie sind da eigentlich Hamburger?
Nicht wirklich. Ich bin in Hamburg geboren, aber ich habe da nur 2,5 Jahre gelebt. Die ersten 2,5 Jahre, das heißt, entsprechend schwache Erinnerungen habe ich auch. Ich fühle mich als lebenslanger Hannoveraner.
Das wollte ich hören, das Stichwort, das habe ich schon irgendwo gelesen. Wir sind eben an einer sehr wichtigen Schule, glaube ich, auch vorbeigegangen. Sophienschule?
Ja, die Sophienschule.
Mädchenschule?
Das war damals die Mädchenschule und meine Schule war die Jungenschule.
Mhm. Das heißt, der Austausch?
Man hat versucht, die Distanz zu überbrücken, ja. Ist auch häufig gelungen.
Okay. Ja, jetzt sind wir gleich, glaube ich, bei der Kirche, richtig?
Ja, einmal noch um die Ecke, aber Sie ja. sehen sie gleich schon, wenn Sie nach rechts schauen.
Aha.
Da steht sie.
Ah, da steht sie. So richtig ein denkmalgeschütztes Gebäude, nehme ich an, oder?
Ach, bin ich gar nicht sicher. Das mhm. ist so spätes 19. Jahrhundert.
Ja.
Also antiken Wert kann sie für sich nicht in Anspruch nehmen. Und dahinter steht ein Gemeindezentrum, das sehen Sie hier, dieser Backsteinbau. Ja. Das ist 1974 eröffnet worden. An die Einweihungsparty erinnere ich mich noch.
Ja, da haben Ihre wilden Partys stattgefunden.
Das war eine davon, ja.
Okay. Wohin geht's jetzt?
Dann würde ich sagen, gehen wir geradeaus weiter zu meiner alten Grundschule. Das ist alles in einem Viertel. Also das, die beiden Wohnungen, in denen wir nacheinander gelebt haben, meine Grundschule, mein Gymnasium, meine Kirche mit dem Jugendkeller. Das hat sich alles innerhalb von, ja, man kann sagen, einem Quadratkilometer abgespielt.
Sie hatten es so richtig leicht, ne?
Ja, das war wirklich Glück. Und so ist es ja dann im Kern auch geblieben. Also ich habe den Radius schon erweitert, aber dass ich zum Beispiel fast mein ganzes Leben in einer Stadt leben konnte, nämlich in Hannover, das empfinde ich wirklich als etwas sehr Schönes.
Sie haben mal gesagt, wenn Sie die Wahl hätten in irgendeinem Zusammenhang, dann wären Sie, ich komme jetzt nicht mehr auf den Gesamtzusammenhang, dann könnten Sie sich auch vorstellen, dass Sie gerne mal James Bond gewesen wären.
Oh, das muss aber erstens länger her sein und zweitens mit einem deutlich ironischen Zungenschlag, weil wahrscheinlich jeder Mann irgendwann mal gerne James Bond gewesen wäre.
Jeder Mann?
Jeder Mann.
Da ist jetzt die Betonung auf Mann.
Ja, Sie nicht?
Also ich nicht, nein.
Ach, kann ich nicht behaupten. Seien Sie ehrlich mit sich.
Sie meinen, jeder Mann möchte gerne mal James Bond sein?
Zwischendurch hat jeder Mann solche Anwandlungen, ja, klar. Okay. Jeder, einer, dem alles gelingt, dem alle zu Füßen liegen, ja, ergibt sich dann wieder.
Wie viel Macht hat man eigentlich als Ministerpräsident?
Ach, ich habe eine Menge Einfluss. Es gibt kaum etwas, was ich ganz alleine entscheiden kann. Also insofern ist das mit der Macht erstens richtig, aber zweitens nicht ungeteilt. Und das ist auch ganz gut so.
War es die Macht, die Sie dazu gebracht hat, in dieses Amt zu streben?
Das wäre zu kurz gegriffen. Ich bin ja erst sehr spät Politiker geworden, mit 47 Jahren. Und erst im Jahr 1997, als ich Oberbürgermeister wurde, bin ich gewissermaßen zum Politiker avanciert.
Okay. Aber da waren Sie schon längst in die SPD eingetreten?
Ja, in der SPD bin ich seit 1980. Aber ich habe jahrzehntelang mit großem Engagement und großer Freude ehrenamtlich Politik gemacht. Ich habe
Unterbezirksvorsitzender.
Nie Politik gemacht, um Karriere zu machen, aber ich habe Karriere gemacht, weil ich Politik gemacht habe. Mhm. Und das würde ich übrigens auch allen jungen Leuten empfehlen.
Ja, nochmal die Frage, wie viel Macht hat man? Ich glaube, das überlegen doch viele. König, Stefan, all solche Dinge.
Nee, also zum König tauge ich ganz bestimmt nicht.
Ja.
Das ist definitiv nicht mein Naturell.
Gibt es irgendwas, wo Sie durchregieren können? Wo Sie mal sagen, das habe ich jetzt wirklich erreicht?
Natürlich, es gibt viele Projekte, die ich schon mit, sagen wir mal, meinen eigenen Beiträgen in Verbindung bringen kann. Das gilt landesweit, aber auch in der hannoverschen Kommunalpolitik. Es gibt auch immer wieder Situationen, wo am Ende einer sagen muss, wo es lang geht. Und das war dann eben häufig auch ich. Aber wenn ich jetzt anfangen wollte, mich hier irgendwie als Alleinherrscher aufzuspielen, dann gäbe es sehr schnell genug Gelegenheiten, wo ich spüren würde, das ist nicht so.
Was trägt Sie?
Also im Grunde habe ich immer viel Freude an der Gestaltung gehabt. Und ich wollte immer viel lieber etwas bewegen, als dass ich ganz am Ende nur Recht haben wollte. Wissen Sie, viele meiner Freunde, die sind Anfang der 80er Jahre zu einer jungen neuen Partei gegangen, die sich die Grünen nannte. Und das war für mich damals auch eine Alternative. Aber ich habe mich für die SPD entschieden, weil mich persönlich immer überzeugt hat, dass man versuchen muss, auch wirklich in Verantwortung reinzukommen und dass man im Zweifel auch bereit sein muss, mit kleinen Schritten in die richtige Richtung zu kommen, anstatt immer nur Recht zu behalten, aber nicht zu bewegen.
So, jetzt sind wir in welcher Straße hier? Ist das noch Zooviertel, Hindenburgviertel, oder sind wir schon
da? Ja, das ist so an der Kante zur Südstadt. Und das ist jetzt meine Grundschule, mein alter Schulhof.
Oh,
ich weiß noch, dass diese vergleichsweise kleine blaue Tür mir damals in der ersten Klasse riesig hoch erschien. Das erklärt sich wahrscheinlich deswegen, weil ich einen Meter kleiner war als jetzt.
Das geht jedem Kind so, glaube ich. Mein Gott, das ist ja ein fast schon angsteinflößendes, dunkelrotes Gebäude, ne?
Ja, und ich habe das auch die ersten vier Schuljahre, drei Jahre insgesamt, habe ich nur noch in schwacher Erinnerung, aber nicht in allzu guter. Also ich glaube nicht, dass mir die Volksschule allzu viel Spaß gemacht hat.
Hallo.
Moin, hi. Auch ewig nicht mehr gesehen. Grüß dich.
Wie geht's?
Gut. Was? Hast du mir schon zugelegt?
Ja, Kraftsport bist du noch nicht.
Donnerwetter. Grüß Timmy, mein Herz.
Ja, der ist jetzt Papa gerade geworden.
Bist du jetzt Großvater?
Jetzt bin ich Opa, ja.
Tim ist gerade letzte Woche geheiratet.
Woher kennen Sie Herrn Wey?
Er hat hier Fußball gespielt, mit meinem Sohnemann zusammen.
Und Sie sind hier?
Ich bin der Schulhausmeister. Mhm. Ja, und dann halt als
offenbar in guter Erinnerung. Ne?
Ja, wir haben uns
ewig nicht mehr gesehen.
Ja, aber gut, ja, verstanden.
Ja. Okay. Ja, wir dürfen mal kurz hier noch aufs Gelände schauen.
Ich muss nur gucken, weil ich gerade den Fotoapparat gesehen habe. Dann gucke ich mal.
Ja, kann man verstehen.
Alles klar. Ja.
Eigentlich ein schöner Schulhof. War das schon zu Ihrer Zeit mit Spielplatz?
Nein. Das war früher eine reine... Ich meine, das sei eine reine... noch nicht mal Steinwüste gewesen, sondern eine Kieselwüste, meine ich, in Erinnerung zu haben.
Ja.
Und glaube, das ist dann erst später asphaltiert worden und erst noch viel später ist daraus ein schöner Spielplatz geworden.
Haben Sie auch schon Fußball gemacht hier, Fußball gespielt? Oder
Fußball mit Sicherheit in der Pause, aber ich habe zu schwache Erinnerungen an meine Volksschulzeit. Ich glaube, das gab auch ein ziemlich straffes Regiment hier.
Ja, so sieht die Schule auch aus. Also muss ich sagen, diese Treppengiebel.
Ich weiß nicht, wie es heute ist.
Drei Stockwerke.
Ich glaube, die Schulen, die haben sich auch total verändert. Ja. Das wäre sehr ungerecht, wenn ich meine damaligen Erinnerungen jetzt übertragen würde auf die heutige Grundschule.
Ja. Naja.
Ja, gut. Aber es ist eben noch die alte Turnhalle, die ich noch kenne.
Ja, die ist doch in guter Erinnerung, weil Sie ja Sport gerne gemacht haben. Oder Geräteturn nicht so?
Nee, Geräteturn nicht. Also die Turngeräte und ich, wir sind nie Freunde geworden. Und ich weiß noch, dass ich am Reck größte Probleme hatte und da ist auch nie was von geworden.
Aber Klimmzüge haben Sie auch als Politiker jetzt nicht nötig, ne? Oder gab es mal so eine Situation?
Gelegentlich schon, aber an der Reckstange habe ich sie jedenfalls nicht geschafft. Also ich laufe gerne und ich spiele vor allen Dingen sehr gerne Fußball, aber Geräteturnen, nee, das ist nicht meine Sportart.
Dann müssen wir ja noch auf Hannover 96 kommen. Da sind Sie immer in der Westkurve, meine ich. Und das ist Ihnen auch wichtig, weil Sie ja die Verbundenheit zum... einfach im Bürger.
Ja, man merkt daran, dass Sie nicht der geborene Fußballfan sind. Eine Westkurve im engeren Sinne gibt es nicht, gibt eine Westtribüne.
Okay. Also überdacht soll es schon sein.
Aber das stimmt schon. Ich bin jetzt in diesem Jahr 50 Jahre bei Hannover 96. In der Spielzeit 1967, 1968 hat mein Vater mich an einem steinkalten Dezembertag mit ins Stadion genommen. 96 hat die sehr oft danach nicht gut gespielt. Und ich meine auch verloren. Und ich bin halb erfroren nach Hause zurückgekommen und war tief beeindruckt, als anschließend meine Mutter meinen Vater zur Schnecke gemacht hat, ob er mich umbringen wollte. Und daraus habe ich wahrscheinlich die Schlussfolgerung gezogen, wenn man bereit ist, so ein hohes Risiko für eine Fußballmannschaft in Kauf zu nehmen. Da muss was dran sein. Jedenfalls, ich bin seitdem Fan von Hannover 96 und bekenne mich in guten und vor allen Dingen auch in schlechten Zeiten.
Spielen Sie selber jetzt noch Fußball? Haben Sie noch Zeit dazu?
Nein, erstens, weil ich zu wenig Zeit habe und zweitens, weil die Muskeln auch nicht mehr so alles mitmachen. Das ist aber das, was ich unverändert mit am meisten vermisse. Ich habe immer wahnsinnig gerne Fußball gespielt.
Eine Verletzung gehabt?
Nö, nicht wirklich ernsthafte Verletzungen, aber das werden Ihnen viele Sportler sagen, die ins Alter kommen, dass irgendwie die Muskeln definitiv nicht mehr so belastbar sind wie früher. Schade.
In welcher Position haben Sie denn immer gespielt? Doch sicher als Mittelstürmer?
Nein. Nein. Ich, Stürmer war ich relativ selten. Ich habe meistens Mittelfeld gespielt und im Laufe der Zeit werden Sie dann eher durchgereicht Richtung Abwehr.
Gut, nach so viel Sportthema machen wir noch mal eine Musik. Und das soll jetzt was sein, Herr Weil?
Was natürlich absolut zwingend notwendig ist, sind die Scorpions. Wind of Change, das war das Expo-Lied überhaupt und auch eine politische Hymne nach dem Fall der Mauer 1989.
Ist das ein Song, den Sie auch wirklich gerne hören oder gehört das jetzt so ein bisschen zu Ihrem Image?
Nein, den höre ich gerne und vor allen Dingen verbinde ich damit viele Erinnerungen. Das war ja eine ganz tolle Aufbruchsstimmung allgemein, aber auch in Hannover im Vorfeld der Expo. Und die Expo, die war somit meine erste richtige politische Feuertaufe. Ich war damals SPD-Vorsitzender in Hannover. Die Expo war hoch umstritten in Hannover. Wir haben richtig dafür gekämpft. Und im Nachhinein werden wahrscheinlich die meisten sagen, ja, das war's wert.
Gut, hören wir die Scorpions.
Change.
Mögen Sie noch mal so ein abschließendes Wort sagen zu unserem Spaziergang, zu Ihrer Jugend und Kindheit. Ja, bitte, Sie haben das Wort.
Ja, wir brechen jetzt eigentlich vor der Zeit ab, weil ich eben jetzt mehr als ein halbes Jahrhundert in Hannover lebe, gibt es ganz viele Orte in dieser Stadt, mit denen mich persönlich viel verbindet. Mit Orten, aber auch mit ganz vielen Menschen. Also ich habe wirklich viele hier, die ich kenne, die ich grüße und wo ich mich freue, dass ich sie sehe.
Das haben wir gemerkt.
Der Schulhausmeister eben von der Kästner Schule, der war ein schöner Beweis dafür. Und deswegen, wir können daraus gerne eine Fortsetzungsreihe machen.
Was würden wir dann besuchen?
Ach, dann würden wir zum Beispiel in die Südstadt gehen. Da habe ich größere Teile der 80er und 90er Jahre verbracht. Der 80er Jahre vor allen Dingen verbracht. Oder wir würden in das Areal gehen zwischen Rathaus, Markthalle, Stadion und Staatskanzlei. Oder wir würden nach Herrenhausen gehen und ich würde Ihnen das eine oder andere erzählen können. Also wir können daraus wirklich eine ständige Reihe im NDR machen.
Nochmal eben Kultur vielleicht. Sie lesen gerne. Was lesen Sie jetzt gerade?
Ich habe gerade gelesen, das kann ich sehr empfehlen, von Sinclair Lewis, Das kann bei uns nicht passieren. Sinclair Lewis ist ein amerikanischer Schriftsteller der 20er und 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und er hat 1936 ein Buch geschrieben, das liest sich wirklich beklemmt aktuell, wo nämlich beschrieben wird, dass wider allen Erwartungen ein Populist amerikanischer Präsident wird und was daraus Schlimmes werden kann. Er hat das damals sicherlich in Analogie zu den Ereignissen in Deutschland und Italien geschrieben. Aber wenn man das unter den heutigen Bedingungen liest, naja, dann wird einem schon ein bisschen flau.
Freund Trump sind Sie nicht?
Nein, ich glaube, wir werden keine Freunde mehr.
Gut, das soll es gewesen sein. Ein gutes abschließendes Wort. Vielen Dank an Stefan Weil. Am Mikrofon war Hans-Jürgen Otte. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, und jetzt gibt es nicht mehr den vierten Musiktitel?
Doch, gerne. Bitte.
Weil das ist sozusagen der vierte Musiktitel, der sein muss. Im Jahre 2010, da war ich Oberbürgermeister. Wir hatten ein großes Auf und Ab mit zum Beispiel den Selbstmord von Robert Enke, aber auch der wundersamen Rettung von Hannover 96 vor dem Abstieg. Und dann kam eine junge Hannoveranerin, die hat ganz Europa gerobbt, Lena mit Satellite.
Haben Sie die nicht sogar abgeholt?
Ja, die ist dann nach dem Triumph von Oslo ins Rathaus gekommen. Davor standen, glaube ich, 15.000 oder 20.000 Hannoveraner völlig aus dem Häuschen. Es war eine großartige Party. Ja, und deswegen erinnere ich mich gerne an Lena und an Satellite.
Gut, spielen wir. Das war's. Tschüss. I went everywhere for you. I even did-